Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Episode 56, lieber Defner. Und nach einem langen Wochenende mit der ganzen Familie im Garten, in dem ich den Geist von Pfingsten auf mich habe wirken lassen.
Den Heiligen Geist? Ja? Kannst du jetzt auch in Zungen sprechen, in fremden Sprachen?
Ja. Ja? Ich bin jetzt hier, auf jeden Fall bin ich gut vorbereitet.
Beseelt.
Beseelt und vorbereitet auf einen Podcast-Streit mit dem Defner. Und wir haben ja viele Themen, die glaube ich sehr streitbar sind.
Die wir angeschoben haben rechtzeitig und die immer größer werden sozusagen. Wir haben heute ein Meat-Spezial, Beyond Meat.
Genau, da geht es um den Burger.
Ja, und Beyond Meat ist ja auch so ungefähr
das
Motto der Linken in Berlin. Ja, die würden ja gerne die Mietpreise überwinden, so nach dem Motto. Also sie zumindest mal teilweise abschaffen oder sowas. Also eine kleine Teilenteignung. Es geht in Richtung Sozialistische Republik Deutschland.
Und der Defner will den roten Kopf
bringen. Natürlich, gleich mal sagen, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Kommen wir gleich noch dazu.
Kommen wir auch dazu. Und dann haben wir noch ein Thema, auch das verspricht kontrovers
in der Tat,
werden.
Und dazu gab es Aufhänger dazu, ist unter anderem eine Frage, die wir bekommen haben. Unser Thema geht nämlich um die Notenbanken. Ach, wer hätte das gedacht? Aber vielleicht einleiten dazu gleich mal eine Frage. Da schreibt uns nämlich, jemand hat mir geschrieben bei Instagram, der in diesem Jahr Abitur gemacht hat. Und er sagt, als wir uns mit dem Bankensystem beschäftigten, da wurde uns gesagt, dass eine Niedrigzinsphase der EZB für Banken förderlich ist. Und er fragt nun, würden wir ja sozusagen im Podcast immer das Gegenteil behaupten, wer hat denn nun recht, der Lehrer oder wir? Also argumentiert wurde bei denen im Unterricht, dass sozusagen je niedriger die Zinsen, desto bereitwilliger und mehr würden die Banken Kredite vergeben.
Oder die Nachfrage würde steigen.
Genau,
sogar Nachfrage, wenn der Preis
steigen,
niedrig ist,
genau.
Dann kann ja auch Kreti und Pleti dann, können sich ein Häuschen
genau, und
finanzieren.
Entsprechend mehr würde die Bank verdienen, also wäre es gut für die Bank. Was sagst du?
Ja, grundsätzlich hat der Lehrer natürlich recht, aber wir haben natürlich eine ganz besondere Niedrigzinsphase, nämlich mit Minuszinsen. Da ist schon mal der erste Haken dabei, und zwar der Einlagensatz für Banken ist ja bei minus 0,4%. Das heißt, wenn Banken überschüssige Liquidität haben und die bei der EZB anlegen, wenn Banken mehr Geld haben, dann können sie es nicht einfach in den Tresor packen, dann müssen sie es irgendwo hinbringen. Und dann bringen sie es zur EZB. Und auf dieses Geld müssen sie Strafzins zahlen. Und das alleine belastet die Banken in Europa mit 8 Milliarden. Also da geht schon mal 8 Milliarden.
Und die Deutschen leiden im Übrigen ganz besonders. Ne?
2,3 Milliarden allein die Deutschen. Also hat man schon mal da den Minus, den Minusbetrag. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben in der Welt so einen ganz komischen Anleihemarkt. Normalerweise ist es ja so, dass kurzfristige Zinsen wesentlich niedriger sind als langfristige Zinsen. Das ist diese berühmte Zinsstrukturkurve. Und zwar liegt das daran, wenn ich mein Geld länger weggebe, dann habe ich es ja längere Zeit nicht. Dann können irgendwelche Inflationen währenddessen passieren. Dann kann der Schuldner bleiben. Gehen oder was auch immer. Und für dieses Risiko, was ich habe, wenn ich länger verleihe, kriege ich normalerweise einen höheren Zins. In der jetzigen Zinsphase ist es aber so, weil die EZB ja längerfristige Anleihen kauft, dass die Zinsstruktur ganz flach ist. Also die langfristigen Zinsen sind nicht wesentlich höher als die kurzfristigen Zinsen. Und die Banken machen normalerweise es immer so, dass sie Fristentransformation machen, das hat er wahrscheinlich in der Schule gelernt. Also sie leihen sich bei der EZB kurzfristig Geld und geben das langfristig aus. Und wenn aber der langfristige Zins nicht wesentlich über dem kurzfristigen ist, machen sie auch keine große Zinsmarge. Und deswegen ist auf der einen Seite geringe Zinsmarge, auf der anderen Seite Minuszinsen führt dazu, dass Banken davon nicht so wahnsinnig profitieren. Und du musst überlegen, die Zehnjährigen und die Null sind, das ist wirklich so eine kleine Zinsmarge. Nur wenn dann ein Kredit pleite geht, hast du 100 andere, die irgendwie dafür zahlen müssen. Und damit machst du kein Geschäft mehr. Deswegen ist das klassische Zinsgeschäft, was früher immer so ein Brot- und Buttergeschäft war, funktioniert auch nicht richtig und deswegen funktioniert es nicht.
Leiden Banken unter einer Niedrigzinspolitik. Sieht man auch immer wieder an den Börsen, dass sich niedrige Zinsen in Aussicht sind, wie momentan ja auch wieder, und darüber werden wir dann noch diskutieren, dann auch wieder die Bankaktien leiden. Aber die deutsche Bankaktie legt heute zu, obwohl das Rating herabgestuft wurde. Ja,
ist am Freitag schon abgestuft worden. Ja. Aber man muss sagen, auch da sieht man diesen Zusammenhang sehr schön. Immer wenn die 10-jährige Bundesanleihe die Rendite runtergeht, geht die deutsche Bankaktie parallel mit runter. Und heute gehen die 10-jährigen Zinsen ein Stück hoch. Und davon profitiert auch die Deutsche Bank. So, wer jetzt noch dran geblieben ist, das war jetzt schon echt harte Kost. Dem kann ich jetzt noch was heiter beschwingen sein. Habe ich mein neuer Lieblingsdrink im Garten, den ich mir ausprobiert habe, ist Ramazzotti Rosato Tonic.
Ramazzotti ist ein geiles Zeug.
Rosato, das ist so ein rosafarben.
Rosa
so
Ramazzotti.
Hibiskus, Orangenblüten, so ein bisschen süß und quietschig. Mhm. So wie der Ossi, der ich ja bin, das gern mag. Mhm. Und ja, das ist ein ganz erfrischendes Getränk mit Tonic zusammen, wirklich. Muss man auch nicht das Original Ramazzotti kaufen, kann man auch als Generikum, als Nachahmerprodukt kaufen.
Generikum, also.
Ist billiger. Der Ramazzotti kostet irgendwie 11 Euro. Siehst, so wird's, das Generikum kriegst du für 6.
So wird es Beyond Meat auch noch gehen.
Schmeckt genauso. Ach, da wären wir beim nächsten Thema.
Ja, getrunken beim Karneval der Kulturen. Stil echt, ja. Es ist schön, die Vielfalt Berlins zu erleben. Ja. Muss ich sagen, Karneval der Kulturen, wo sozusagen alle Volksgruppen ihre Volkstänze vorführen.
Dann trinkst du nur einen Calpirinha, das ist ein bisschen langweilig. Gibt es ja nicht andere Getränke, die ein bisschen spannender sind?
Ich bin einfach langweilig, ja.
Okay.
Also an den Getränkeständen auf und ab gibt es vor allem dann Calpirinha. Ja, das
überall,
passt eben
überall
zum Karneval, ne? Das ist ja aus der brasilianischen Tradition.
Aber mein Getränk hat relativ wenig Alkohol, ne? Das ist selbst für die Jüngeren
langweilig.
Okay. Gut. Aber du hast ja schon angesprochen, Beyond Meat.
Beyond Meat. Also wir müssen über Beyond Meat sprechen. Unser neuer sozusagen.
Unser neuer Tesla.
Tesla.
Vegan ist das neue Tech, ist ja mein neuer
Spruch. Bald wird wahrscheinlich Beyond Meat mehr wert sein als Tesla. Also die Bewertung erreicht wirklich abstruse Höhen seit unserem letzten Mal. Da standen wir noch bei $100 ungefähr. Ja. Ne? Jetzt ist er auf $168 hochgeschossen. Totaler Wahnsinn.
Sagt der Döffner.
Chapitz wird gleich sagen, das ist absolut gerechtfertigt. Ja, weil sie haben ja einen Umsatz vorgelegt, statt 39 Millionen, 40 Millionen.
40,5.
Also 1,5 Millionen mehr Umsatz als erwartet. Und das rechtfertigt natürlich einen Sprung in der Marktkapitalisierung um jetzt 3 Milliarden mehr. Ja. Kann man da schon mal für so eine Firma bezahlen, wenn die eine Million mehr Umsatz macht. Nee.
Als erwartet.
Also 10 Also 10 Milliarden Dollar ist jetzt die Marktkapitalisierung bei einem Umsatz im letzten Jahr von 88 Millionen Dollar.
Ja, aber wenn ihr in diesem Jahr, das wurde ja auch gesagt, 210 Millionen.
Dann ist es ja richtig günstig. Also 200 Millionen in diesem Jahr, da muss man mal, das ist dann immer noch ein 20-faches des Umsatzes.
Aber man muss jetzt wirklich sagen, warum die Aktie so gestiegen ist, die Zweifler wurden halt auf dem falschen Fuß erwischen. Das ist ja eine der Aktien, wo die meisten Spekulanten dagegen wetten. Und dann kamen die Zahlen raus, die waren halt ein bisschen besser und das reicht dann halt oft schon, um die Leute, die gegen die Aktie wetten, die müssen sich dann wieder eindecken, weil sie ja Short sind, wie es so schön heißt, Short-Seller. Und dann treiben sie den Aktienkurs mit hoch und das ist halt passiert. Und deswegen ist die Aktie so wahnsinnig. Ich glaube, 70% seit den Zahlen sind sie gestiegen. Und sie sind jetzt mittlerweile der 9. beste Börsengang in diesem Jahrhundert, also seit 2000.
Ja,
aber wenn man diese Maßzahl sich anguckt, ich habe mal die anderen angeguckt, Akamai Technologies und so ein paar andere, dann ist es eher ein schlechtes Omen, denn alle die so am Anfang so stark gestiegen sind, die sind danach wieder einen harten Absturz hingelegt.
Also das spricht für die Defner-These. Wollen wir mal wetten auf Beyond Meat?
Machen wir.
Also ich mache eine großzügige Wette. Ich sage, dass sie am Jahresende bei unter $100 sein wird. Ja?
Da würde ich sagen, also, da steht sie noch drüber. Also ich würde sagen, über 100, also 100 ist die Wegmarke über die Wette.
Da hast du ja auch viele Analysten auf deiner Seite, die sagen, über 100 ist durchaus drin, aber die werden jetzt natürlich bei diesen Höhen auch nicht mehr mitkommen in ihren Kursziel. Nee. Ne? Das ist ja,
die haben versucht, die anzuheben. Es gibt das höchste Kurs, die ist jetzt 125. Das ist aber das höchste, was es gibt. Und interessanterweise, gerade die Emissionsbank, also die dieses Unternehmen an die Börse gebracht haben, die haben das Ding ja zu $25 gepreist. Und dann kommst du einen Monat später mit einer Studie und schreibst 125 drauf und dafür kassieren die Gebühren. Also ich finde das immer noch faszinierend, dass man ein Ding so misspreisen kann, also so falsch bewerten kann.
Ja, aber
kann.
So ein Hype kannst du auch nicht wirklich. Das ist aber nicht.
Das stimmt.
Das ist nicht fair, so ein Hype sozusagen damit einzukalkulieren. Und es ist, ich meine, alles spricht für einen totalen Hype. Also jetzt einfach mal so ein Bewertungsvergleich. Die Lufthansa, die ist mit 8 Milliarden Euro bewertet, Beyond Meat 10 Milliarden Dollar, die macht 35 Milliarden Euro Umsatz und damit sogar Gewinn von im Schnitt so ungefähr 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, Beyond Meat verbrennt ja dann eben noch die Hälfte dieses Umsatzes, den sie machen.
Die wollen dies ja sogar, die wollen dies ja sogar profitabel werden. Insofern, und das ist ein Geschäft, wo du, wenn du einmal die Formel hast, weil Erbsen sind ja nicht so teuer in der Herstellung, du musst einmal die Formel haben. Wenn du die hast und dann das Ganze skalieren nach oben und dann hast du, kannst du halt große Gewinne machen. Und die haben eine Marge von über 30%. Über 30%.
Aber trotzdem, du kannst nie in diese Bewertung reinwachsen. Also JP Morgan sagt ja zum Beispiel, okay, in 15 Jahren kann dieser Markt explodieren auf 100 Milliarden Dollar und dann könnte im gleichen Zeitraum der Umsatz von Beyond Meat auf 5 Milliarden Dollar nach oben schießen. In 15 Jahren, ja? Und dann muss man sagen, da wäre vielleicht eine Bewertung dann von der jetzigen Bewertung gerechtfertigt. In 15 Jahren. Bis dahin.
Die Börse guckt voraus.
Sehr weit voraus. Es erinnert mich wirklich total an die Übertreibung des Jahres 2000, wo man in vielen Punkten vorausgeblickt hat. Da gibt es die Firmen vielleicht heute noch, aber sie sind zwischenzeitlich dann wieder auf Penny
mehr.
Stocks abgestürzt.
Ja, ich habe hier diese Statistik. Es gibt viele Aktien von denen, die damals genau so ein Debüt hingelegt haben. Die gibt es halt wirklich nicht mehr. Und die einzige Aktie, die wirklich damals so einen Hype hatte und die jetzt immer noch gut läuft, ist Booking Holdings. Das ist diese Booking.com.
Und die das ist halt eine reine Plattform, ja. Und die haben keine Ahnung. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass jetzt dieses Produkt nicht, ich habe es immer noch nicht getestet, aber so einzigartig sein
es
kann,
ist
dass
es
kein. Nein, doch. Ich meine, hier kommen wieder andere Tyson Foods, da weist zum Beispiel Goldman Sachs darauf hin, dass die auch mit Fleischersatzprodukten punkten und auf den Markt drängen. Also ganz großer, dann kommen wieder andere Impossible Foods, eine Kooperation mit Burger King haben die geschlossen und Nestle hatten wir schon mal erwähnt.
Und Incredible Burger gibt es auch. Ich weiß, Incredible Burger kannst du auch schon bei Edeka kaufen, aber die schmecken halt einfach nicht so gut. Beyond Meat ist einfach der beste Geschmack.
Der beste.
Schmeckt wie Fleisch, ist kein Fleisch.
Der
und deshalb
Tesla unter den Burgern.
Ja. Sehr gut.
Aber bald sind sie wahrscheinlich höher bewertet als Tesla. Wobei Tesla ist auch wieder am Kommen, ne? Hat sie ja wieder ein bisschen berappelt, immerhin schon über 200 Dollar.
Oh.
Kommt wieder meinem Wettziel der 300 Dollar. Habe ich
entgegen?
Bis zum Jahresmitte gewählt?
Nee, Jahresende. Da hast du noch ein bisschen
noch eine,
Zeit.
Da habe ich noch eine Chance. Ja?
Ja,
es gab jetzt auch wieder gute Nachrichten. Zum einen wird viel spekuliert momentan über die Absatzzahlen. Da gibt es wieder ein paar Mai-Daten aus Schätzungen, die glauben, dass sie gar nicht so schlecht waren in den USA. Ist ja schon mal was, weil die Skepsis war ja zuletzt sehr, sehr hoch. Und auch bei Tesla sind sehr viele Leerverkäufer ja nach wie vor im Markt. Also da kann es auch immer wieder eine starke Gegenbewegung geben. Und jetzt gab es auch gute Nachrichten aus China.
In China
will man sozusagen jetzt Elektroautos ausnehmen von der Kennzeichenkontingentierung. Da gibt es ja in vielen großen Städten dann immer sozusagen Kennzeichen, die dann sozusagen nicht mehr vergeben werden, wo halt keine Neuzulassung mehr gemacht werden und E-Autos, da kannst du sofort ein Kennzeichen bekommen. Ja? Das ist ein enormer Vorteil. Und ich finde, mit solchen Dingen müsste man auch ein bisschen mehr hierzulande arbeiten. Muss nicht immer nur die Geldförderung sein, es kann einfach auch Vorteile, Ausnahmen und so weiter sein. Busspur befahren, kostenlos parken in der Innenstadt, also Sachen könnte man auch mit E-Autos wunderbar hierzulande machen, kostet kein Geld, wäre eine smarte Idee.
Und der Kollege Sommerfeld hat den Tesla ja getestet. Und wir haben ihn leider, wir durften ja nicht mitfahren. Ja, das ist wirklich Mist. Er hatte
das
so einen roten Tesla.
Grund für die
und er hat aber erzählt, wie das Ding funktioniert. Also die Verarbeitung ist wohl völlig schrottig. Also er muss wohl hinten die Tür zweimal zuschlagen. Also dieses berühmte Spaltmaß, was ja bei VW...
Was Herr Winterkorn ja immer gepflegt hat und dabei dummerweise übersehen hat, dass sie eine Betrugssoftware eingebaut haben. Er hat immer nur auf Spaltmaß geguckt.
Genau, aber das Spaltmaß
ist gut.
Von der
Betrugssoftware hat er nichts mitgekriegt, der Herr Winterkorn. Derjenige, der sich für jeden Millimeter beim Spaltmaß interessiert hat. Für jede Schraube im Konsole. Aber dummerweise von der Schummelsoftware, um in Amerika den Dieselmarkt zu erobern, hat Herr Winterkorn nichts mitgekriegt. Na gut, dafür muss er jetzt vor Gericht.
Aber, was Herr Sommerfeld auch gesagt hat, also auch die Innenausstattung ist wohl sehr spartanisch, aber was wohl ganz großartig ist, die Technik, die ist wohl überragend. Und wenn du dieses Auto fährst, fährt es sich wie ein Benziner, wie ein Verbrenner. Also es muss wohl...
Bloß schneller.
Von Anfahrt zu, auch insgesamt, der meinte, er hätte jetzt schon viele Elektroautos getestet, die so ein bisschen wie so ein Spielzeugauto wirkten. Und das ist das erste Auto, was so wirklich richtig für die Menschen, die ein Auto fahren, weil sie ein Auto fahren wollen und nicht, weil sie sich bewegen wollen, für die wäre das wohl was.
Cool.
Also, aber die Verarbeitung, wie gesagt.
Ja, die Verarbeitung, aber mal ganz ehrlich, es kommt doch drauf an, wie du im Auto sitzt. Du sitzt innen drin im Auto und stehst nicht davor.
Du willst schon gerne die Tür zukriegen.
Ja, die Tür. Ja. Ich sage mal, das sind ja noch ein bisschen Kinderkrankheiten.
Nee.
Ich meine, wie lange
der
ist
hat dafür
das
aber auch keinen Peil. Das ist so wie VW halt das Spaltmaß anguckt, das ist ja dieses Maß, wie genau was gemacht ist, damit die Tür auch wirklich zugeht. Das findet der Elon Musk, denkt sich so, oh, produzieren, what? Ich will lieber noch technisches Gadget hier und das.
Ja, aber das ist das Entscheidende, das ist die Zukunft, ja. Darum geht's doch, ja.
Du müsstest eine Übernahme. Ich finde VW und Tesla würde gut zusammenpassen. Das Spaltmaß mit der Technologie.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, das war ja schon mal angeblich auch Interesse da, aber auf der anderen Seite es dann zusammenzubringen, da würden wirklich Welten aufeinander prallen, denke ich.
Wahrscheinlich. Mal. Also, kulturell würde das sicherlich...
Wenn Elon Musk dann VW-Vorstand wird oder sowas. Vorstandssitzung, Herr Musk.
Hören Sie mal auf.
Hören Sie mal auf hier. Sie, Ihnen wurde das Wort nicht erteilt. Da twittert er. Also,
wunderbar.
Ja, aber ich habe ja übrigens auch nochmal Post bekommen hier.
Du hast Post bekommen.
Ein Zuspruch von einem...
Für wen
Zuhörer
jetzt hier?
Von für Gero, dich? Für mich. Ja.
Nein,
Defner. Für Defners wiederkehrendes Plädoyer für den Schub der Elektromobilität. Ja.
Hat er.
Allerdings, Gero merkt an, dass es keinen Sinn macht, elektromobil zu sein, sondern wenn immer noch 35% des Stroms aus Kohle kommen und wir erst in 19 Jahren, 2038, mit der Kohleverstromung aufhören wollen. Das macht in der Tat dann keinen Sinn.
Aber was wollt ihr jetzt? Hat er stattdessen... Atomkraftwerke länger anlassen vorgeschlagen.
Hat gesagt, wir brauchen Alternativen. Natürlich.
Gut, und
das ist eine andere Diskussion, was die Alternative ist. Und klar, wird jetzt auch über Atomkraft immer mehr diskutiert. Aber auf der anderen Seite, ich finde schon, man kann im alternativen Bereich echt noch sehr viel machen. Und ich verstehe nicht, warum dieser Trassenausbau so lange dauert. Seit 10 Jahren wird da rumgekrebst. Ja, wir müssen endlich diese krassen Trassen ausbauen von Nord nach Süd, damit der Strom dahin gebracht wird, wo er gebraucht wird. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten. Ich meine, Tesla baut ja nicht nur E-Autos, sondern die haben ja auch Solarzellen dazu, die haben den Stromspeicher dazu. Da kannst du autark fahren mit deinem eigen hergestellten Solarstrom. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und aber da kann man doch nicht sagen, ich muss jetzt so lange warten mit dem E-Auto, bis jetzt die Kohleverstromung eingestellt worden ist, weil das wird das Henne-Ei-Problem. Also anfangen mit E-Autos, die in den Markt zu drücken und dann natürlich grünen Strom hinterher schieben oder auf jeden Fall keinen Kohlestrom. Das ist,
ich habe auch noch Mail bekommen. Ja? Willst du auch hören?
Ja.
Jörg hat geschrieben, Jörg ist Lehrer in Leipzig, in meiner Heimatstadt. Eifert, genau. Und ich finde es ja wunderbar, wenn Leute in Leipzig wohnen und auch diese defnerschen Versuche, den Erich Honecker, der ja aus dem Saarland übrigens kommt. Aus dem Saarland kommen viele Menschen, die...
AKK, meinst du jetzt AKK?
Ja,
die auf dem absteigenden Ast sind, oder?
Die möglicherweise überfordert
die
sind.
Die ihren Zenit hinter sich haben,
ich weiß
wie Erich
nicht,
Honecker.
Aber nein, ich finde es, fand es besonders gut, dass es Menschen in Leipzig gibt, die den Podcast hören. Und Jörg hat geschrieben, als Lehrer würde er auch seinen Schülern das empfehlen und er wäre
wunderbar.
Beispielsweise auch für
der
die,
zweite Lehrer, der uns empfiehlt. Das
er,
ist würde, großartig.
Er wäre für die Bullen zuständig, also nicht für den Defner, sondern für die roten Bullen, das ist der...
Für die Leipziger Bullen,
ja,
für deinen Verein.
Für meinen Verein.
Wahnsinn.
Wir haben jetzt ja noch einen Zweitverein in der Bundesliga.
Nee.
Na klar, na Paderborn.
So.
Das ist doch unser Farming-Club, da können wir doch unsere Talente schicken, wir erstmal in Paderborn vorbei.
Sehr gutes
der Paderborner Fan
also
hat das noch nicht so ganz zu gutieren gewusst. Insofern könnte es sein, dass es vielleicht doch nicht zustande kommt. Aber der Deal ist ja so, du hast ja so einen Verein, so einen Farming-Verein und da schickst du erstmal deine Talente, die noch nicht so richtig...
Nennen wir es mal Nachwuchsförderung. Ja?
Nachwuchsförderung,
Farming,
genau.
Du baust ja keine, säst ja keine Samen.
Im Fußball ist es aber so, da ist es schon ein bisschen wie
so,
Farming.
Und die gehen dann in die Schule in Leipzig, wenn sie gefarmt sind. Wenn sie aus Paderborn zurückkommen, gehen sie
in Leipzig zur Schule und werden dann in Paderborn spielen erstmal, bis
Fußball.
Sie dann so gut spielen, dass sie bei den Roten Bullen spielen und dann werden wir vielleicht im nächsten Jahr...
Die angehenden Bullen,
die angehenden
Fußball-Superstars hören unseren Podcast, Wahnsinn.
Ja.
Der Wahnsinn.
Jetzt musst du auch mal Bullenfan werden, diese Bayern-Fanschaft hier. Das ist
die Bayern sind traditionell auch immer große Aktienfreunde. Ich weiß nicht, ob die unseren Podcast schon entdeckt haben, aber...
Gut.
Ja,
und er hat geschrieben, sollten Sie einmal einen Live-Podcast in Leipzig planen, würde ich gerne 30 Plätze
nicht
vorab reservieren.
Der Defner hat nicht ausnahmsweise habe ich immer das Wasser nicht umgeht. Das war der Aufnahmeleiter.
Ja, toll, das Wasser umgeworfen.
So,
also 30 Plätze würde er schon reservieren, wenn
wir
in Leipzig mal einen Live-Podcast machen.
Wir müssen einfach doch noch eine Deutschland-Tournee machen. Ja,
wunderbar, also, doch meine Heimat. Wenn wir dann bei dir auf dem Bauernhof sitzen, da bin ich mal gespannt.
Da hat dann der Leipziger Heimvorteil, da gibt es die Laola-Welle. Vielleicht nehmen wir gleich das Bullenstadion oder sowas. Hm? Einmal Laola-Welle für Herrn Schäpitz. Gib mir ein
Gut. Er wird leicht größenwahnsinnig, aber da kommen wir zu deinem Bullen der Woche. Da kann man ja schnell größenwahnsinnig werden, oder?
Passt nicht? Ja, würde ich mal sagen. Was heißt größenwahnsinnig? Ja, ich würde mal einen neuen Jungmilliardär würdigen wollen, ja.
Jungmilliardär, cool.
Ja, der gerade den Aufstieg geschafft hat in die Liste der Milliardäre und das als erster Hip-Hopper. Es ist Jay-Z, der mal gesungen hat in einer Zeile: I'm not a businessman, I'm the businessman. Ja, also,
kannst du es mal übersetzen?
Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin das Geschäft. Mann. hat er gesungen und sich treffend beschrieben. Er hat sozusagen damals aus einer Not eine Tugend gemacht und im Jahr 1995, da wollte ihn keiner haben mit seinem Ghetto-Rap und dann hat er kurzerhand ein eigenes Musiklabel gegründet und da eben dann auch andere Künstler aufgenommen und das hat ihn dann letztendlich so erfolgreich gemacht, weil er sozusagen das Business selbst ist und das war sozusagen ist schon so ein bisschen so sein Claim dann auch, aber er investiert auch fleißig, ja, er verdient nicht nur Geld, nein, er lässt auch das Geld für sich arbeiten, haut es nicht wie viele andere Popstars einfach nur so raus für, was weiß ich,
schnelle Autos
und Villen und sondern investiert kräftig, zum Beispiel an einem Champagnerhersteller beteiligt oder an einem Cognac-Produzenten und sogar bei Uber ist er beteiligt. Die Uber-Aktie ist zeitweise übrigens jetzt auch schon mal wieder über 45 Dollar gewesen. Ja. Auch da
wieder Chancen,
die Wette zu gewinnen. Ne? Also auch an einem Musikstreaming-Dienst, also vielfältig investiert und was sagt er zu seinem Geschäftsgeheimnis? Er sagt, er hat einfach das Business sozusagen von der Pike auf gelernt, nicht im Volkswirtschaftsstudium, sondern auf der Straße. In dem Fall war es der Drogenhandel.
Ich
bin Bauernschlau. Ich habe es auf dem Bauernhof gelernt. Ja,
ja? Ist gut.
Kann man mehr lernen als im VWL-Seminar manchmal. Ja?
Jetzt würde uns gleich wieder sagen, bitte alle eure Studium
sofort
abbrechen.
Nein, man kann notfalls auch zu Ende studieren und trotzdem erfolgreich werden. Ja?
Gibt's ja auch aber das sind immer nur Einzelfälle. Ja? Du kommst hier mit Einzelfällen um die Ecke und sagst vielleicht wieder Bill Gates oder keine Ahnung, wer auch nicht studiert hat zu Ende.
Ja gut, wir erzählen
Mark
immer
Zuckerberg.
Nur Einzelfälle.
Ja, aber
du kannst
viele,
ja das ja nochmal runter brechen.
Ich gucke mir mal an, wie viel S&P 500 Unternehmer, also Chefs.
Unternehmer.
Nicht
ja,
Unternehmer.
Chefs sind ja keine
Chefs.
Unternehmer,
ja,
das verwechselst du. CEOs sind Angestellte
ja.
Manager, die ein Million Gehalt bekommen. 3,5 Millionen übrigens der DAX-Vorstandsdurchschnitt, habe ich gerade eben noch in der Schlagzeile gelesen, die Headline. Ja.
Nur.
Ja. Und dann, wenn sie scheitern, eine fette Abfindung bekommen. Das ist nicht Unternehmertum. Das muss man schon mal ganz klar machen. Ja. Das ist einfach nur Absahnen. Ja.
Du meinst,
Unternehmertum ist Gründen, sowas wie Oliver Samwer macht, der darf dann
hat
auch nebenbei
jetzt studiert?
CEO, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Die Samba-Brüder. Obwohl, die haben an der WHU doch studiert und da holen sie sich immer ihre ganzen Nachwuchskräfte. Ich glaube,
okay.
Die haben fertig studiert. Die waren an der WHU und seitdem
wir gucken
rekrutieren
mal.
Die ihren ganzen Nachwuchs die Samba-Brüder. Aber die waren ja in frühen Jahren schon erfolgreich. Ein anderes Beispiel für frühe Jahre erfolgreich. Aber jetzt wollte ich einen Jay-Z nochmal. Also im Drogenhandel mit 12 ist er schon in
Drogenhandel
eingestiegen und hat gesagt, das war eine gute Grundlage für andere Geschäftsaktivitäten.
Und dann?
Denn eine Nachfrage Geld ist dazu schaffen, vernünftig zu wirtschaften und sich die Konkurrenten vom Hals zu lassen. Das würde man lernen. Aber es sagte auch noch dazu, man braucht eine gute Exit-Strategie, weil sozusagen man ist langfristig. Also man ist, kann einen dieses Geschäft kann einen schnell umbringen. Ja? Deswegen früh aussteigen. Ja? Ganz wichtig. Früher Ausstieg ist ja in anderen Geschäftsfeldern Exit-Strategie, bei Beyond Meat zum Beispiel. Herr Lindner, der ja auch Aktionär ist. Ja.
Aber also, du hättest ihn schon bei 100 rausgejagt.
Ich hätte schon, ja.
Du hättest
ihn
jetzt die letzten 70, hätte er verpasst.
Ja, aber ich kenne das aus neuen Marktzeiten und dann wirst du gierig und sagst, ja, bloß nicht aussteigen und zack, platzt die Blase und du kommst nicht mehr raus. Lieber ein bisschen. An Gewinn mit Namen ist noch keiner
gescheitert.
Aber ich wollte in dem Zusammenhang noch erwähnen, weil ich das letzte Woche dann das war auch am letzten Dienstag nach unserem Podcast und wir haben so eine Freiluftkantine auch, so eine Salatkantine, also so ein Restaurant, wo wir essen können und so weiter und wo man draußen sitzen kann. Kam Kollege Boris her mit seinem Sohnemann, der Adrian, der macht gerade bei uns nämlich Schülerpraktikum.
Okay.
Ja, und der ist 14 Jahre alt. Und da sagt er, Boris, ja, also der Chef unserer Wirtschaftsabteilung hier im TV. Und ja, Adrian macht auch was mit Wirtschaft. Ich sag, was machst du denn? Was ist denn dein Business? Ja, ich habe so ein Reselling-Business hier. Also ich kaufe so Turnschuhe ein immer wieder, wenn es so seltene Exemplare gibt. Und die verkaufe ich dann weiter. Ja, und seinen besten Deal hat er mal gemacht mit einem Travis Jordan-Schuh von Nike. Die hat er im Laden für 200 Euro knapp gekauft und kaum war er draußen, hat er eben schon eine 750 Euro geboten.
Das sind dann immer so
Verkaufsaktionen, ne? Und da steht er halt dann an. Manchmal campt er da auch davor vor dem Laden, weil er weiß, okay, da gibt es den und die Schuhe. Das sind dann immer begrenzte Kontingente und wir wissen, begrenzte Kontingente treiben den Preis nach oben und dann kannst du natürlich dann wieder sozusagen so. Und dann hat der Vater gesagt, ja, willst du jetzt nicht mal ein bisschen Geld auf die Seite schaffen hier und ein bisschen was, ne? Bisschen was
und?
Anlegen, hat schon, nein, das Geld muss für mich arbeiten, muss weiter investiert werden. Ja? Also mit 14, ja, der wird große Zukunft.
Jay-Z.
Adrian.
Ja. Adrian, aber du hast ja Jay-Z, das musst du noch sagen, Jay-Z. Das ist dein Bulle war. Aber weißt
Jay-Z.
Du,
Jay-Z war mein Bulle der Woche.
Ja, weil er Milliardär ist. Aber
weil
weißt du, was du den Leuten unterschlagen hast? Seine Musik. wird mit 70 Millionen bewertet und sein Champagner-Unternehmen mit 310 Millionen. Und weißt du, dieser Champagner, der hätte dieses, ich finde das ja faszinierend, Ace of Spades heißt es, so ein ganz spezieller Champagner, hat früher $60 die Flasche gekostet und irgendwann hat er es in irgendeinem Video eingesetzt und die Leute sagen, oh, das ist ja Luxus. Und jetzt verkauft er eine Flasche für $750. Und die Nachfrage nach den $750 Champagner ist höher als die nach dem $60 Champagner.
Marketing ist halt alles.
Marketing ist alles. Und das ist faszinierend, wie Influencer, wie die Geld machen. Viele machen ja sogar mehr Geld als Schauspielerin. Gwyneth Paltrow, oder wie sie heißt, oder Kylie Jenner. Oder
Influencer sozusagen ihre eigenen Produkte pushen sozusagen. Und wenn sie dann noch eigene Produkte sozusagen haben, Eigenmarken sozusagen, würde man sagen. Bei DM ist das die Eigenmarke. Ja. Und dann profitieren sie natürlich doppelt. Sind nicht nur, früher haben die da einen Werbevertrag bekommen für ein paar Millionen, aber heutzutage sagen die, ich bin doch nicht blöd, hier mache ich eigene Produkte.
Und verkaufst du. Und das ist interessant, dass Abercrombie & Fitch, das ist ja so eine Modemarke, die total abgestürzt ist. Die kacken total ab und während die Influencer mit irgendwelchem Kram total gewinnen.
Das, das ist natürlich, aber das war halt auch so eine Geschichte. Mal ein großer Hype und dann
nichts mehr.
Klappern. Ja, ich weiß noch, irgendwann vor 10 Jahren in New York, da standen die noch, als ich mal da war, blockweise da in der Fifth Avenue um den Laden und jetzt ist da gehende Leere, wenn du reinkommst, dass hier überhaupt noch ein Laden
sieht. Die müssen sogar Läden zumachen, die haben Läden geschlossen. Ja.
Hast du auch einen Bullen oder Bären?
Nee, mein Bulle ist ein nachhaltiger Bulle. Oh. Ganz nachher, ja. Nein, Bulle ist meine Frau.
Oh.
Ja. Ja, das ist ein sehr nachhaltiger Bulle, aber nicht,
ist
weil
das
sie...
jetzt ein Kompliment?
Das liegt nicht daran, dass
die Trophäe Bulle der Woche.
Ja, es geht schon um Bulle. Es geht um eine Eigenschaft. Jetzt nicht, weil sie mit mir zusammen ist und erträgt, dass der Ehemann auch mal nachts den Podcast vorbereitet und die Wochenenden manchmal etwas verkürzt sind, weil ich sage, ich muss nur das machen oder jenes machen. Nein, meine Frau hat die beste Wertpapieranlage getätigt. Wow. Und zwar hat sie 2014 eine Eiskugelkarte mit 20 Kugeln geholt. Und zwar bei Süße Sünde. Also jetzt, du konntest ja so fertige Karten holen, wo du im Vorhinein Eiskugeln kaufst.
Ah.
Und 2014 kostete bei Süße Sünde diese Karte, die 20er Karte, 1 Euro, die Kugel. Und jetzt hat sie die Karte wieder gefunden am Wochenende. Und dann gehen wir also so Süße Sünde und denken, jetzt machen wir mal so richtig ein. Wir stellen sie in die Riesenschlange, ist eine Riesenschlange. Und wir sind sicher, dass es mehr als 1 Euro kostet. Und es kostete 1,80 Euro die Kugel mittlerweile. Und habe ich mal die Rendite ausgerechnet. Macht eine Rendite, also seit 2014, 12,5% pro Jahr. Und wenn du mal guckst, der DAX hat nur 3,7 gemacht pro Jahr. Der MSCI Welt nur 10,7. Gold nur 1. Alleine Bitcoin hättest du besser abgeschnitten
und
als die
Beyond
Frau.
Meat, logischerweise.
Beyond Meat, die gab es 2014
noch nicht. Aber hättest du in 14 Tagen mehr gemacht.
Sie hat also dadurch dieses weitsichtige Investment dieser Eiskugelkarte, hat sie diese Eispreise. Und die Eispreise sind ja, und das ist das Frustrierende in dieser Saison, in unserer Umgebung, sind sie sogar während der Saison noch angehoben worden. Nochmal, die gingen ja schon relativ hoch rein, die Eispreise. Da hatte ich ja schon mal einen Bären der Woche gegeben. Und jetzt haben sie sogar die nochmal erhöht. Und seit 1998 ist Eis pro Jahr ungefähr 6-7% teurer geworden. Das ist Wahnsinn. Und jetzt, wie gesagt, kostet bei uns schon ungefähr zwischen 1,60 und 1,80 bei uns in der Gegend. Und deswegen hat meine Frau tolle Wertpapieranlage gemacht und deswegen kriegt sie den Bullen der Woche.
Ja, Wahnsinn. Absolut verdient. Ja. Aber ich muss sagen, sie hat vor grundsätzlichen Investments dieser Art, würde ich mal doch abraten, weil ich meine, man weiß ja nicht, ob so ein Eisladen dann 4 Jahre überlebt. Ja. Also wenn man sagt, ich bunkere mir jetzt ja mal Wertgutscheine und normal sind doch diese Gutscheine auch immer so ein Verfallsdatum. Also bei mir
gibt's nur
immer
alle
Gutscheine, die ich zum Geburtstag habe, die verfallen. Immer.
Also schenkt dem Defner keinen Gutschein.
Nein, bitte nicht.
Ich glaube, nach 3 Jahren ist ja auch nur 3 Jahre gültig. Aber diese Eiskugelgutscheine, die gab es halt. So. So eine Stempelkarte. Kannst du halt deine Eiskugeln nacheinander nehmen. Und kannst halt vorab kaufen für 1 Euro.
Wahnsinn.
So. Kommen wir zu deinem Bären der Woche?
Meine Bären der Woche. Mal wieder für das Land Berlin, das ja rot-rot-grün regiert wird.
Bremen möglicherweise demnächst auch.
Was? Wie?
Bremen möglicherweise auch.
Ja, ich weiß nicht, ob das der Wählerwille so war.
Du hast diesen Optimismus mit den Grünen verströmt. Ja. Ich nicht. Ich habe gesagt, euch wird es noch vorm Hintern bullern. Das hat meine Oma schon gesagt, die damals...
Und jetzt haben wir es. Ne?
Jetzt haben wir es.
Ja, wie Franz Josef Strauß gesagt hat, außen grün, innen rot. Jetzt gibt es die Rechnung, die sozialistische. Ich glaube, das finde ich jetzt so als Grün-Sympathisant und So, ich habe es bei den Europawahlen wirklich zum ersten Mal Grüne gewählt, ja?
Vorher, jetzt hat er es wirklich gesagt.
Ich habe es jetzt gesagt, ja? Man muss ja mal gesagt werden. Und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen enttäuscht, weil wenn die solche Experimente machen, okay, ich habe nicht in Bremen gewählt, sondern bei Europawahl und ich hätte sie auch bestimmt bei der Bundestagswahl nicht gewählt, aber sozusagen als, würde ich mal sagen, bürgerlicher Wähler, der sich erstmal gut gefühlt hat, dabei Grün zu wählen, denkt schon wieder, aber wenn ich dann Rot-Rot-Grün serviert bekomme, ich als bekennender Sozialismus-Fan, ja, dann sage ich, nein, das will ich nicht. Ich hätte gerne eine Partei, die ökologisch Druck macht, ja, aber gerne auch mit marktwirtschaftlichen sozusagen Mitteln, aber sich nicht dann wieder auf solche sozialistische Experimente und mit den Linken in ein Bett legt. Also das finde ich, und ich weiß nicht, ob die Grünen da schlau beraten sind, in Bremen so einer abgewählten Partei wie der SPD wieder dann den hinzuhalten und sagen, ich glaube, da hat man eher mal für einen Wechsel gewählt. Aber gut, müssen die Grünen selber entscheiden und ein Hoch auf den Wechselwähler. Aber ich habe ja auch Zuschrift bekommen von einem Juli, weil ich das letzte Mal gesagt hatte, ich hatte AfDP gewählt und war enttäuscht, dass sie bei Jamaika nicht mitgemacht haben. Und der hat gesagt, ja, genau so hätte ihn auch sozusagen entsprechend getroffen und so weiter. Aber er ist dabei geblieben. Und ja, mal gucken. Aber die nächsten Wahlen kommen bestimmt.
Gut, aber jetzt gibt es
das mit deinen Bären hier. Jetzt erstmal den Bären der Woche. Ja? So lange die kurze Vorrede. Und mein Bär der Woche geht, wie gesagt, Rot-Rot-Grün in Berlin. Mal wieder ein kleiner Schritt in Richtung Sozialismus. Sie wollen auch tatsächlich jetzt ein Gesetz erlassen, um die Mieten komplett zu deckeln in dieser Stadt. Und zwar begrenzt für 5 Jahre soll es überhaupt keine Mieterhöhungen mehr geben. Weder bei sozusagen Bestandsmietern noch bei Neuvermietungen von Wohnungen. Ausnahme sind lediglich Neubauten. Also neu erstellte Wohnungen, da soll es dann eben keinen Mietdeckel geben. Das Ganze ist rechtlich umstritten und genauso politisch natürlich umstritten. Rechtlich ist es natürlich ein extremer Eingriff ins Eigentumsrecht, der im Grundgesetz verankert ist, und ist es auch ein Eingriff in das im BGB festgeschriebene Mietrecht, das eigentlich sozusagen Bundesangelegenheit ist, und hier nimmt sich jetzt ein Land heraus, es zu ändern. Aber schlimmer finde ich einfach das politische Signal auch, das man hier mal wieder setzt. Man hat einfach einen enormen sozusagen Bedarf an Wohnungen in dieser Stadt, und jetzt glaubt man, kann dieses Problem der explodierenden Mieten einfach politisch lösen, dass man sagt, okay, dann wird halt jetzt einfach mal ein Preis hier festgeschrieben, politisch festgeschrieben, und versucht nicht sozusagen das Problem dadurch zu lösen, dass man mehr baut und mehr sozusagen Bauland ausweist, dass die Politik da hilfreicher ist, dass mehr gebaut wird. Und dieser Schuss kann immer nur nach hinten losgehen. Freilich, wie gesagt, das einzig Gute ist, dass man Neubauten jetzt ausnimmt. Aber ich befürchte, dass dann Folgendes passiert. Wer jetzt eine neu erstellte Wohnung dann zur Vermietung ausschreibt, der wird halt versuchen, den maximalen Preis rauszuholen. Das ist ja sein einziger Schuss, den er hat. Also seine einzige Möglichkeit, dann die Miete irgendwie hoch anzusetzen, weil danach kann er sie nicht mehr erhöhen für 5 Jahre. Und wer weiß, was danach kommt, weil so eine Willkürherrschaft in Berlin, da weiß man ja nicht, ob das nicht verlängert wird oder ob weiter ausgedehnt wird oder keine Ahnung, deswegen muss man dann auch 10% Mieten senken. Es ist ja real eine Senkung. Es gibt ja noch nicht mal einen Inflationsausgleich, das muss man sich vorstellen. Und ist natürlich ein totaler Vertrauensschutz, also
Bruch.
Vertrauensbruch, weil Investoren, die vorher sozusagen im Vertrauen darauf, dass man auch Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeit, die sind ja eh schon sehr gebremst, ja, steigern kann. Man zahlt ja am Anfang erstmal einen sozusagen Aufpreis und kann ja nicht sofort damit auch tatsächlich Geld verdienen oder seine Kosten überhaupt decken, sondern meistens zahlt man ja erstmal die ersten Jahre drauf, bis man dann irgendwo plus minus null rauskommt, ja, mit den ganzen Investitionen, mit Zinszahlungen und so weiter und so fort. Also, das ist ein Unding und das wird viele Investoren abschrecken, und auf der anderen Seite wird es die wenigen Neubauten, die auf den Markt kommen, explodieren lassen, die Mieten. Das ist meine Prognose. Und es hat die ganze Wirtschaftsgeschichte, und das hat der Kollege Gersemann jetzt Welt sehr schön aufgeschrieben. Er hat es jetzt mal einfach grundsätzlich auf Preiskontrollen bezogen, nicht nur im Wohnraum, sondern halt einfach geschrieben, dass es immer schon mal diese Versuche der Politik gab, sozusagen einfach Preise festzusetzen, weil man gedacht hat, dadurch löst man das Problem dann von steigenden Preisen, von galoppierender Inflation und so weiter und so fort. Pustekuchen. Genau das Gegenteil ist der Fall, weil entweder verschiedene verschwinden die ganzen Produkte dann zum Beispiel bei Nahrungsmitteln, wenn man Nahrungsmittelpreise festsetzt, auf dem Schwarzmarkt und werden überhaupt nicht auf dem Markt mehr angeboten. Venezuela ist auch ein gutes Beispiel dafür. Sozusagen, es gibt dann überhaupt keine, es gibt halt nur noch Mangel sozusagen. Und auch dafür ist Venezuela ein gutes Beispiel. Oder es gibt ein Übermaß an Bürokratie zusätzlich noch, weil das Ganze will ja dann auch immer kontrolliert werden, dass da überall alles eingelassen wird. Ne? Also, und da hat der Kollege Gersenmann angefangen bei den alten Babyloniern von vor 4000 Jahren über die alten Römer, über die Französische Revolution, wo man dann eben das mit den Nahrungsmitteln zum Beispiel gemacht hat, es aufgeschrieben, bis dann eben auch in neuere Zeiten, bis zu den Nazis zum Beispiel, Nazis, die das auch eingeführt haben, 1936 schon, Preisobergrenzen und was dann so nahtlos von den Alliierten nach dem Krieg erstmal übernommen wurde, weil sie sich nicht getraut haben, diese Preise freizugeben. Und erst Ludwig Erhard. Und der von uns gelobte Ludwig Erhard.
Die Wochenende heimlich gemacht, dass die Alliierten nicht im Amt waren.
Hat es gemacht und hat dadurch dann sozusagen dieses Wunder der sozialen Marktwirtschaft entfacht. Ja. Plötzlich wurden die Regale wieder voll. Und plötzlich entwickelte sich eine Wirtschaft.
Im Ludwig-Erhard-Museum gibt es eine Vitrine, die ist dunkel. Und dann gibt es so einmal Preisfreigabe und macht's bling und auf einmal geht auf einmal Licht an und das ist total hell und auf einmal sind ganz viele Produkte. Das ist sehr schön dargestellt. Also wer mal in Nürnberg-Fürth ist, in Fürth, da ist das Ludwig-Erhard-Museum, da sollte sich das mal anschauen. Dass diese Preisfreigabe, was das für Kräfte freigesetzt hat.
Also nochmal mein Bär der Woche unbedingt. Für die Preisfestsetzung der Mietpreise in Berlin. Das ist ein verheerender Schritt und dafür kann man
unbedingt.
Nur
warnen. Und vor allen Dingen, was ja auch der Gersenmann so schön aufgeschrieben hat, es wird ja immer so als Instrument genommen, das soll ja die Schwachen schützen.
Genau.
Aber das tut es überhaupt nicht, weil dann haben die Schwachen nämlich das Produkt gar nicht mehr. Und deswegen, es bringt ja niemandem was. Und dann hat er sich, bei Twitter gab es dann so einen schönen Battle hin und her und dann hat die stellvertretende linken Chefin Martina Renner geschrieben, wenn es eine Hölle für ehrlose Vergleiche gibt, hat Olaf Gersemann sein Ticket gelöst. Und dann Hashtag Panik des Kapitals und dann noch @DW enteignen. Und DW enteignen heißt Deutsche Wohnen enteignen. Und wenn eine Politikerin in Berlin sich gemein macht mit Deutsche Wohnen enteignen, man mag von dem Konzern ja halten, was man will, aber was man nicht machen kann, dass man sich in diese Debatte als Politikerin, die ja Gesetze dafür auch macht, was mit dem Unternehmen passiert, sich da gemein macht, das ist schon heftig. Und wenn man dann auch noch den Gersemann anschreibt, ein Ticket für die Hölle, für ehrlose Vergleiche, Wahnsinn. Wo er einfach nur die Geschichte der Preiskontrollen aufgeschrieben hat, ich meine, das ist
und
schon,
der hat ja auch noch einen schwedischen Ökonomen zitiert am Ende seiner Geschichte, der sagte sozusagen, nach Bombardierungen sind
scheint die Kontrolle von Mietpreisen in vielen Fällen die effizienteste Technik zu sein, um Städte zu zerstören. Das ist einfach nur ein Zitat gewesen.
Und wer hat das nochmal gesagt?
Assa Lindbeck. Und was man auch sehen kann, die Aktien von den Wohnungskonzernen sind ja wahnsinnig eingebrochen. Deutsche Wohnen, die ja ein großes Berlin-Portfolio haben mit 110.000 Wohnungen, das ist ungefähr 67% des Portfolios, haben 15% verloren oder 2,4 Milliarden an Marktkapitalisierung. Also sieht man schon, welche Effekte das hat. Weil man muss ja jetzt überlegen, den gesamten Wohnungsbestand, den die haben, kann man ja für die nächsten 5 Jahre, wenn das Gesetz wirklich kommt, das wird ja am 18. Juni, soll das ja im Landtag in Berlin beschlossen werden, soll dann im Oktober dann endgültig beschlossen werden und dann ab nächstem Jahr gelten. Und wenn das wirklich so käme, könntest du ja 0% Wachstum in das Portfolio reinmachen und das würde halt für die Unternehmen wirklich,
Und man darf ja nie vergessen, das sind aktiennotierte Unternehmen. Das sind keine, das sind kleine Aktionäre drin, die darauf ihre Altersvorsorge aufbauen. Oder sind ja auch die anderen nicht aktiennotierten Immobilienunternehmen, die dann mit Lebensversicherung und so weiter sozusagen die Rendite daraus bezahlen. Ja, da werden wieder mal die Kleinanleger da auch wieder ganz besonders gestraft. Ja, die versuchen irgendwo an Immobilienmärkten zum Beispiel noch ein bisschen Rendite, ein bisschen sozusagen Zins zu erwirtschaften und dadurch ihre Altersvorsorge aufzubauen.
Das kann man
und
das vergessen.
Das sind verheerende Eingriffe in die Märkte. Dieser Schuss geht nur nach hinten los. Wer soll denn in Berlin irgendwie, wenn die diese Politik weitermachen, hier noch vertrauen, dass er überhaupt noch einen Bestandsschutz hat? Und wie gesagt, das ist der erste Schritt zur Enteignung dann. Und da klopfen sie sich dann wieder auf die Schenkel, anstatt dass sie schauen, dass die 90.000 Wohnungen, die zu wenig
es hier gibt, das wird nicht auf Berlin beschränkt bleiben. Ich würde vermuten, es gab ja auch schon erste Meldungen in Dresden und in anderen Städten, wenn dann andere Städte auch sehen, oh, Berlin, das funktioniert ja, dann machen wir
Berlin
das auch.
Berlin ist ja so Trendsetter, ne?
So und insofern,
Bremen, sagen, ja, Bremen. Bremen ist ja auch wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreicher Staat,
Okay. Ja, auf jeden Fall die Aktien von Wohnungsunternehmen, das ist auch gerade ein Jammerspiel. Da sind aber relativ viele dabei. Das sind halt so Overowned-Aktien, wie man so schön sagt. Da ist irgendwie jeder Großinvestor und sein Hund und noch irgendwie alle sind sie in den Aktien investiert. Und da wollen wir sehen, was in den nächsten Wochen passiert damit. Also ich würde ja vermuten, die haben, nachdem sie einen wahnsinnigen Run gehabt haben, ist das mal jetzt vorbei, das Ganze. Ja, aber schöner oder trauriger. Ja,
tragischer Bär, tragischer aber man Bär. Muss wirklich dann immer wieder darauf hinweisen, dass es das führt ins Verderben.
Der Sozialismus.
Der Sozialismus.
Ja. Oder Preiskontrollen ja insgesamt. Jeder, ja. Und ich kann ja sagen, was Bückware heißt, dann gibt es sie halt nur unter dem Ladentisch und nur für besondere Kundschaft. Das war die berühmte Bückware. Jetzt komme ich zu meinem Bär der Woche. Solidaritätszuschlag ist mein Bär der Woche. Und da gab es ja so viele Versprechungen, den Soli abzuschaffen. Da könnte man wahrscheinlich ganze Bücher füllen. Schon Helmut Kohl hat ja angefangen und hat gesagt, spätestens 1999 läuft diese Sonderabgabe zur Finanzierung aus. Und zwei Jahrzehnte später, 2019, zahlen wir immer noch. Und so ein schnelles Ende ist nicht wirklich abzusehen, zumindest nicht für alle Steuerbürger. Und der Soli ist damit sowas wie die Schaumweinsteuer des 21. Jahrhunderts. Und die Schaumweinsteuer, wer das nicht weiß, Wilhelm II. Hat die 1902 eingeführt. Da ging es darum, die Zukunft Deutschlands auf den Weltmeeren, dann sollte eine Kriegsflotte finanziert werden. Und mittlerweile ist die Kriegsflotte schon irgendwie auf den Meeresboden versenkt, weil viel von den Schiffen ist nicht mehr viel übrig. Aber die Schaumweinsteuer, lieber Dietmar, die gibt es heute immer noch. Und wenn du eine Flasche Schaumwein, eine Flasche Sekt trinkst, bezahlst du rund 1,02 Euro Schaumweinsteuer. Wenn es so Angebote im Supermarkt gibt für 1,99 und man weiß, dass da 1,02 alleine da schon die Schaumweinsteuer ist,
doch,
weiß man...
Doch, Captain Sekt.
Genau, eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte.
Ja, in der Tat.
Auf jeden Fall. Und dann sind wir wieder beim Soli. Also der Soli droht so ein bisschen zu so einer Art Schaumweinsteuer zu kommen, die es ja immer noch gibt heute. Immerhin sieht ja der Koalitionsvertrag so einen Abbau für 90% der Steuerzahler vor. Aber wenn das wirklich so käme, dann wäre das, und da hat der Bundesrechnungshof hingewiesen, eine verfassungswidrige Sache. Weil nämlich der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe. So heißt es im Bürokratendeutsch, Ergänzungsabgabe. Und Ergänzungsabgaben dürfen nicht für laufende Staatsausgaben genommen werden, sondern nur für bestimmte Sachen. Und das ist ja der Solidarpakt, wo es halt wirklich um Aufbau Ost auch geht oder um den Solidarpakt zwischen Ländern. Und der läuft halt 2020 ab und dann müsste man eigentlich 2020 auch den Soli abschaffen. Wenn man jetzt machen würde, wir schaffen ihn nur für 90% der Bevölkerung, aber für die Reicheren nicht. Und reich heißt, du müsstest, jetzt habe ich die Zahl mir aufgeschrieben, 76.000. Also wenn du 76.000 brutto hast, dann musst du noch voll den Soli weiterzahlen. Alle drunter, die sind dann befreit davon. Also du siehst, das ist so ein Fallbeil. Also wenn du 75.999 hast du kein Soli und ab 76 musst du aufs gesamte Einkommen sofort Soli zahlen. Und da hast du ganz komische Effekte, weil wenn du so einen Fallbeil hast, dann werden alle versuchen zu gucken, wie kommt man unter diese Grenze, weil das ja, hat ja einen riesen Effekt. Das ist ja nicht nur so, dass du den Euro zusätzlich versteuern musst, sondern dein gesamtes Einkommen ist dann dem Soli unterworfen. Und deswegen ist auch noch steuertechnisch ein ganz schreckliches Instrument. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn man ihn abschaffen würde, die Leute mehr Geld im Portemonnaie hätten und die Hälfte des Soli sich selbst über solche Refinanzierungssachen sich wieder selbst finanzieren würden, weil die Leute mehr Geld haben, mehr Geld ausgeben können. Wenn sie mehr Geld ausgeben können, gäbe es mehr Wirtschaftsaktivität, mehr Wachstum, mehr Steuern. Und dann hättest du die Hälfte des Ausfalls, könntest du selbst damit finanzieren. Und dann das Risiko zu haben, dass es möglicherweise das Bundesverfassungsgericht kommt und das Ding abschießt und sagt, das ist verfassungswidrig und dann muss der Staat Milliarden zurückzahlen. Deswegen mein Bär der Woche, Solidaritätszuschlag, weg damit.
Ja,
so,
und ich muss auch sagen, alle. In der Tat, ja. Und wenn dann die Politik ein anderes Steuersystem möchte, dann soll sie das aktiv machen.
Ja? Man kann ja.
Aber nicht immer so über die Hintertür, ja. Und das finde ich, das sorgt auch wirklich für Misstrauen gegenüber der Politik, ja. Das ist wieder ein totaler Vertrauensbruch. Da werden Dinge versprochen, die einfach nicht gehalten werden. Und das muss die Politik, das müssen alle Parteien endlich mal lernen, dass man eben so nicht arbeiten kann. Und ich finde gerade auch im Hinblick auf das, was wir hier auch schon öfters angesprochen haben, CO2-Steuer, ja. Wo wir sagen, grundsätzlich ist es vielleicht ein gutes Instrument, aber auch im Hinblick darauf sollte sich die Politik jetzt mal ein bisschen Vertrauen erarbeiten und sagen, okay, wir zeigen euch aber, auch wenn Ziele erfüllt werden und wenn zweckgebundene Ausgaben dann wegfallen, dass man dann auch die Steuern dann sozusagen wieder entfallen lässt, so als Belohnung. Man kann nicht immer nur bestrafen, sondern man muss auch belohnen, so. Und auch das ist ein wichtiges Steuerungsinstrument von Steuern und finde ich, da sollte mal die Politik gleich mal deswegen auch in Vorlassung geben und dann hinterher zu sagen, okay, und jetzt machen wir eine CO2-Steuer, mit der wollen wir auch was steuern. Und wenn sie erfolgreich ist, dann wird sie weniger oder abgeschafft, was auch immer.
Es gibt immerhin zwei Steuern, die mal abgeschafft wurden. Die Leuchtmittelsteuer, da ging es um Kerzenwachs. Da musste auf Kerzenwachs, also wurde auf Kerzen fällig, weil es war eine relativ altertümliche. Und die Salzsteuer ist auch abgeschafft worden. Das sind immerhin zwei. Ich glaube, Zuckersteuer gab es auch mal, also drei.
Ja, die Zuckersteuer ist ja gerade wieder groß im Kommen.
In Großbritannien gibt es die. Ja, genau. Die wird möglicherweise auch in Deutschland wiederkommen. Ja. Also du siehst, Solidaritätszuschlag. Und es sind ist
weg
so,
damit.
19 Milliarden sind da eingenommen worden. Wenn man jetzt die 90% ausnehmen würde, würde immer noch 10 Milliarden reinkommen. Also diese 90% denkt man immer, da wäre ja überhaupt nichts mehr dann übrig vom Solidaritätszuschlag. Aber du siehst, diese 10% tragen immerhin zu den 19 Milliarden 10 Milliarden bei. Also du siehst, diese 10 oberen Prozent, das sind auch die, die den Solidaritätszuschlag schultern.
Okay.
Hauptsächlich. So.
So, wir haben noch ein kleines Thema auch.
Klein? Es ist ein großes Thema. Es ist ein großes Thema.
Wir haben es ja schon mal eingangs angeteased sozusagen mit unserer komplexen
sehr
Frage
der
Politik. Ja. So, und es wurde ja in sozusagen Europa immer auf eine Zinswende gewartet, ja, hin zu steigenden Zinsen.
Wie auf Godot war das. Warten
auf Godot. Und man muss sagen, momentan geht der Wind in eine andere Richtung. Wir sehen jetzt weltweit Signale, die eher wieder auf lockerere Geldpolitik hindeuten. Es haben Australien zum Beispiel. Down Under hat sozusagen Zins runter in Down Under hieß es. Ja, letzte Woche. Die Australier haben die Zinsen gesenkt und die Inder haben auch die Zinsen gesenkt. Also zwei Länder, die ja vorangegangen sind. Und gerade in Australien hat man eben auch gesagt, das hängt unter anderem an den Handelskonflikten, die das globale Wachstum dämpfen und deswegen auch die Konjunktur in Australien treffen. Und deswegen will man versuchen, eben seine geld- und wirtschaftspolitischen Ziele jetzt wieder mit niedrigeren Zinsen zu erreichen. Und vor allem hat die amerikanische Notenbank Fed in der letzten Woche die Tür für eine Zinssenkung ganz, ganz weit aufgemacht. Fed-Chef Powell hat es in einer Rede angekündigt. Und dann gab es auch noch Ende der Woche sehr schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt, die enttäuschend ausgefallen sind und die zeigen, dass diese Zündelei von Trump, diese Handelskonflikte, jetzt mittlerweile wirklich auch in der Konjunktur, sogar schon am Arbeitsmarkt, der ja immer ein nachlaufender Indikator ist, also der sehr spät dann erst reagiert. Aber auch da werden die Unternehmen jetzt offenbar vorsichtiger bei den Neueinstellungen, stellen weniger eben ein als zuvor. Und all das hat eben den Märkten signalisiert, dass die Zinsen demnächst fallen könnten, global sozusagen in einer globalen Bewegung. Und natürlich hat man sich da auch die EZB angeguckt. Die hatte dann auch eine Zinssitzung letzte Woche. Und da hat Draghi auch schon mal die Tür aufgestoßen für eine wieder lockerere Geldpolitik.
Wieder lockerer? Die war doch noch nie viel lockerer als jetzt.
Immerhin haben sie das quantitativ, also den Aufkauf von Anleihen, den zusätzlichen Aufkauf sozusagen eingestellt. Und meiner Meinung nach deutet das alles auch bei der EZB darauf hin, dass man noch, das wäre dann, ich formuliere jetzt gleich mal meine Wette.
Ja, mach mal, dann bin ich gespannt.
Ehrlich gesagt, es hängt natürlich von zu vielen Unwägbarkeiten ab, dem Handelskonflikt, den Ausgang, und da bin ich eigentlich eher optimistisch. Aber heute mal eher sozusagen für das skeptische, pessimistische Szenario, dann glaube ich, dass auf jeden Fall die Notenbanken agieren würden. Ich bin mal mit dieser Wette nicht wirklich so ganz 100% im Reinen.
Okay, dann.
Aber ich sage mal, okay, aber wir müssen ja auch wetten. Und ich sage, dass EZB-Chef Draghi, dessen Amtszeit ja
an Halloween endet
Ende Oktober, ja. Dass er in seiner Amtszeit nochmal geldpolitisch etwas nach unten dreht. Also entweder ein neues Anleihekaufprogramm zumindest ankündigt, das dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Monate später in Kraft tritt. An den Zinsen ist es wirklich schwer zu drehen, oder eine andere geldpolitische Lockerungsmaßnahme sozusagen ausrufen wird.
Was will er denn ausrufen? Das ist jetzt.
Also ich sage, okay,
Zinsen oder Anleihekaufprogramm. Okay. Und da sagst du, er hat noch drei Sitzungen, insofern ist die Wahrscheinlichkeit,
noch
und es hängt wirklich von Amerika ab.
Und man muss ja sagen, die Indikatoren für die Konjunktur in Deutschland vor allem jetzt sind auch zuletzt ganz schwach gewesen. Export- und Produktionsdaten sind schwaches Wachstum nur noch aufgewiesen. Schwächste seit 2015, glaube ich.
Ja. Jetzt kommt der definitiv mit meinen Daten.
Ich komme jetzt mit den bärischen Argumenten.
Ja, das ist irgendwie ein bisschen, ich bin irritiert. Was soll ich hier argumentieren?
Das ist jetzt mein Plan B sozusagen.
Okay,
ja,
der falls, Plan B, falls, falls, die Damoklesschwerter nicht abgehängt werden.
Das ist meine Hedging-Strategie. Ja, falls...
Aber ich meine, das ist auch die einzige, ist auch die einzige Chance, wie deine Börsenrallye weitergeht, ist, dass die Notenbanken weiter billiges Geld zuschießen und die Märkte haben ja auch wieder drauf reagiert und das ist ja wieder nach oben alles gegangen. Der DAX wieder über 12.000 und jetzt kann ich nur hoffen für unsere Halbjahreswetten, dass es, dass die FED nicht schon am 19.06. tätig wird, sondern erst Ende Juli. Auch wir haben auch eine Euro-Wette am Laufen. Hm. Also erstmal muss ich ja sagen, ist ja gut, dass du schon mal verstehst, dass die Weltwirtschaft nicht mehr so gut läuft. Das hat der Defner immerhin schon eingestanden. Das war immer eine meiner Wetten.
Weil der Trump ist schuld. Ja,
ja aber der Trump, genau. Es ist der Trump.
Ja. Aber ich glaube, langsam checkt das, hat zumindest bei Mexiko dann doch wieder schnell eingelenkt. Ja.
Es ist, immerhin hat er das schon verstanden, der Defner. Ob jetzt die Rezession, wahrscheinlich wird sie erst dann 2020 kommen und die Wette werde ich verlieren. Aber immerhin schon mal gut, dass du das einsiehst. Das Zweite, was mich aber an dieser ganzen Diskussion wahnsinnig nervt, ist, dass alle kommen, beispielsweise Larry Summers sagt, oh, die nächste Rezession wird furchtbar sein. Und ich meine, Rezessionen gehören dazu wie ein Sommergewitter zum Sommer. Ich meine, wir hatten jetzt wir hatten Sommertage, da gab es ein Gewitter, da hat es ein bisschen gekracht und dann geht nächsten Tag die Sonne wieder auf und fertig. Und warum man jetzt glaubt, man muss alles tun, um eine Rezession zu vermeiden, die irgendwann sowieso kommen wird. Man könnte sie hinauszögern. Das ist für mich völlig, völlig irre. Und was für mich auch völlig irre ist, wenn du immer wieder, wenn die Märkte schreien und sagen, oh, jetzt kommt die Rezession, wir müssen mal ein bisschen die Kurse fallen, wenn du dann immer wieder weißt, da kommt die Notenbank dir zu Hilfe, was wirst du dann machen? Das ist der Anreiz, dass du sagst, oh, da muss ich ja gar keine Angst mehr haben. Da kann ich ja Risiken eingehen, so viel ich will. Und dann gibt es diese Spekulationsblasen. Wir hatten ja eine 2000, die war jetzt nicht so schlimm. Das war die New Economy Bubble. Die hat in Amerika eine milde Rezession ausgelöst. Wir hatten die am Immobilienmarkt 2008, die war schon krasser. Aber wenn ich immer wieder billiges Geld mache, das ist wie wenn ich ein Hangover habe und sage, anstatt mich auszunüchtern und mal auch die Wirtschaft auszunüchtern, komme ich mit neuem Alkohol um die Ecke. Was passiert denn dann? Dann bist du immer weiterlaufen und irgendwann kommt der große Zusammenbruch. Und das ist auch die Gefahr, die ich sehe. Und deswegen finde ich diese Politik der Notenbanken völlig, völlig ätzend. Und wenn wir nach Europa kommen, ich meine, die EZB hat es verpasst, die letzten 3 Jahre mal irgendwie die Zinswende nach oben zu machen. Amerika hat wenigstens noch ein bisschen Munition. Die haben ja die Zinsen immerhin 8 oder 9 Mal erhöht. In Europa sind wir immer noch auf dem niedrigen Niveau. Und die EZB hat fast überhaupt keinen Spielraum mehr, was zu machen. Und wenn du jetzt sagst, das Anleihenkaufprogramm wollen wir erhöhen, da gibt es ja gewisse Regeln. Da wird ja nach Kapitalschlüssel gekauft. Da musst du immer deutsche Anleihen besonders viele kaufen, weil die Deutschen einen hohen Anteil an der EZB haben. Aber du kannst überhaupt keine deutschen Anleihen mehr kaufen, weil deutsche Anleihen notieren bis zu 8 Jahren unter minus 0,4. Und die EZB darf nur Anleihen kaufen, die nicht unter minus 0,4 sind. Hast du überhaupt keine Anleihen mehr übrig? Der Markt ist völlig verrückt, völlig verzerrt, da geht nichts mehr. Und du müsstest also jetzt, wenn du das Anleihenkaufprogramm wieder neu machst, müsstest du auch noch den Kapitalschlüssel verändern, müsstest sagen, dann kaufen wir halt nur noch italienische. Das ist ein riesengroßes Mess und du vermengst immer alles mehr und du bringst den ganzen Mist immer tiefer in die Krise und am Ende hast du irgendwelche verzerrten Märkte und du kriegst wahrscheinlich auf deine Hypothek irgendwann, wenn du eine Hypothek aufnimmst, sogar noch irgendwie Geld geschenkt, weil du Minuszinsen auch für Hypotheken anleihst. Es ist, dann hast du aber eine Immobilienblase auf der anderen Seite. Es ist einfach nur rumgefuddelt und du bist für freie Märkte. Und was die Notenbanken machen, ist alles in der Welt intervenieren, nur damit nicht irgendeine Rezession mal kommt, die irgendwann sowieso kommen wird. Deswegen sage ich, das ist Mist. Und ich hoffe nur, und ich bin auch nicht davon überzeugt von der Wette jetzt, dass ich dagegen wette, ich hoffe nur, dass Draghi die letzten 3 Sitzungen, die er hat, nicht noch irgendwas macht, sondern seinem Nachfolger das dann irgendwie gibt. Und der kann ja dann das machen. Insofern würde ich jetzt dagegen wetten, aber insgesamt auch nicht so besonders überzeugt davon bin, weil was bleibt der EZB anders übrig? Nehmen wir an, die FED wird jetzt tätig, irgendwie im Juni oder im Juli, dann geht der Euro vielleicht über 1,15 oder über 1,20, dann ist die Konjunktur in Europa ganz im Eimer und dann musst du auch irgendwas tun dagegen.
Genau.
Und das ist, und dann gibt es einen Wettlauf nach unten, das ist doch niemandem gedient. Und dann hast du so viel Geld in der Welt, die Märkte völlig Bubbles, überall Spekulationsblasen und du hast, die Wirtschaft soll sich auch mal bereinigen und nicht immer wieder rein und wieder und wieder.
Jeff jetzt mit seiner, brauchen erstmal einen großen Flächenbrand.
Nein, und kein Flächenbrand, aber du musst dich doch mal bereinigen. Du hast doch jetzt schon diese Zombie-Unternehmen. Da gab es eine Studie von Bank of America letzte Woche und die haben rausgefunden, dass 12% der Unternehmen in Europa unter normalen Zinsbedingungen ihren Schuldendienst nicht mehr leisten könnten. Und das nur können, weil die Zinsen künstlich niedrig sind. Und das hast du als halt Zombie-Unternehmen. Und dann werden die anderen Unternehmen, die neben den Zombie-Unternehmen existieren, die können auch ihre Preise nicht richtig anheben. Deswegen wirst du auch nie die Inflation hochkriegen. Also die Idee zu sagen, wir lassen die Zinsen niedrig, damit lassen wir dieses ganze zombifizierte Wirtschaftssystem weiter und dann zu glauben, die Inflationsrate wird auf dein Ziel von 2% gehen, ist es wirklich schwachsinnig.
Ja, aber du glaubst doch nicht, bloß wenn die Zombie-Unternehmen pleite gehen, dadurch wird dann die Inflation angeheizt.
Doch, natürlich, dann hast du diese Konkurrenz nicht mehr. Du hast halt viele Unternehmen, die nur noch existieren, weil es diese günstigen Zinsen gibt, weil sie künstlich beatmet werden von den Notenbanken. Und deswegen sage ich, so eine Wirtschaft, wo überall immer rumgefuddelt wird und du musst ja immer stärker intervenieren, intervenierend, weil du kannst ja dann irgendwann gar nicht mehr dir erlauben, die Zinsen zu erhöhen.
Fakt ist, die geldpolitischen Ziele, vor allem die Inflationsziele der Notenbanken, die wurden einfach nicht erreicht. Deswegen war die lockere Geldpolitik gerechtfertigt und die EU-Inflationsrate, die Euro, in der Eurozone ist jetzt auf 1,2% gesunken. Das Ziel liegt bei 2% und da hätte Draghi jedes Recht der Welt zu sagen, das Ziel ist weit aus dem Blick geraten, wir müssen dringend handeln. So, und 2% sind einfach die Definition von Geldwertstabilität und das ist das Ziel der EZB und danach handelt sie und er hat jedes Recht der Welt, dann auch aktiv zu werden. Und Europa ist halt eine Sondersituation, deswegen haben wir halt noch keine Zinsen angehoben, weil wir diese Staatsschuldenkrisen hatten überall nach der Finanzmarktkrise, die von den USA ausging und deswegen hierzulande halt einfach man nicht die Zinsen anheben konnte. Ach, aber auch,
Land.
Weil die EZB zu spät gesenkt hat und zu spät aktiv
war. Das ist in einem Land, in Italien. Du kannst nur wegen eines Landes.
Wie viele Krisenländer hatten wir? Irland, Spanien, Portugal, Griechenland.
Die waren alle unter dem Rettungsschirm. Und damit waren sie sicher. Und das einzige Land, was nicht unter dem Rettungsschirm war und was unsicher war, war Italien. Nur wegen eines Landes haben wir nie die Zinsen erhöht. Das ist doch völlig absurd. Und die zu glauben, du hast die Medizin genommen. Und du sagst, okay, hat nicht gewirkt, die Medizin. Und im normalen Leben würdest du dann sagen, okay, die Medizin hat nicht funktioniert, ich verdopple mal die Medizin? Oder würdest du sagen, möglicherweise...
Ich lasse die Medizin ganz weg.
Ja? Nein, oder möglicherweise
ich gar nicht mehr zum Doktor.
Ich nehme mal eine andere Medizin oder ich überlege mir mal was anderes. Aber zu glauben, hat nicht funktioniert, noch mehr vom Gleichen, ist doch wirklich Blödsinn. Also insofern bin ich davon nicht überzeugt. Wahrscheinlich wirst du recht haben, wirst die Wette vielleicht gewinnen sogar. Ich hoffe, dass du sie nicht gewinnst, weil das wäre natürlich...
Wir werden uns bei dem Thema sowieso nie
wir werden
einig
uns nie
werden,
einig ja, da werden, das stimmt.
Ja. Und wir können ja dann irgendwann mal darüber diskutieren, ob die Notenbanken höhere Inflationsziele ansteuern sollten.
Ja, irgendwie musst du ja die Inflationserwartung der Leute jetzt crashen. Genau. Du musst jetzt einfach sagen, okay.
Wenn wir über andere Medizin reden, dann können wir dann ist es durchaus diskussionswürdig, dass man sagt, okay, wir legen uns ein höheres Inflationsziel als Maßstab, als Ziel. Oder wie Ben Bernanke es zum Beispiel vorschlägt, dass er sagt, okay, wir akzeptieren auf jeden Fall, dass sozusagen dann Inflationsziele auch mal überschritten werden von Notenbanken für mehrere Jahre.
Das ist ja auch unterschritten worden, genau.
Das ist ja auch unterschritten, weil sie jetzt zum Beispiel in Europa lange unterschritten wurden und dass man dann sagt, okay, liebe Märkte, rechnet aber nicht damit, wenn jetzt die Inflation über 2% geht, dass sofort dann sozusagen die Zinsen steigen und so fort. Also das wäre natürlich auch ein Mittel der Steuerung, was ich durchaus gut fände. Das nur noch mal so ganz kurz
die
hier
angeschnitten. Die armen Leute mit einer Lebensversicherung, die sind dann richtig die Verlierer. Das musst du halt auch sehen, dass das da geht es auch um Vertrauensbruch. Da geht es auch um Vertrauen.
Nein, aber ich finde, Vertrauen ist nirgends steht geschrieben, dass Zinsen, das ist auskömmlich Zinsen geben muss. Und wenn Lebensversicherungen immer nur in Staatspapiere investieren, statt in Immobilien und so weiter, okay, nicht in Berlin.
Ja, da hast du das Nächste. Überall wird interveniert.
Das ist aber ganz was anderes, finde ich. Weil
es ist auch
ich meine,
Folge der EZB-Politik.
Dass es Notenbankpolitik gibt, das ist schon immer so. Das ist ein festgelegtes Ziel, um Geldwertstabilität zu erreichen. Das ist nichts Neues und damit müssen sich Investoren auseinandersetzen, schon immer. Ja? Und dass Zinsen steigen und fallen können, das hat nichts mit Vertrauensbruch zu tun. Kein Mensch garantiert dir irgendwo auskömmliche Zinsen. Und wenn du Rendite haben willst, musst du in die Aktienmärkte gehen, ETFs kaufen und dergleichen. So,
schön.
Also ich ja.
Da haben wir auch das wieder.
Haben wir auch das
wunderbar.
Mal wieder angeschnitten. Ja. Ja, wir werden uns da nicht einig werden.
Bei der Notenbankpolitik nicht. Aber du siehst halt, immer mehr wird interveniert. Auf der einen Seite die Notenbank, billiges Geld, dann kommt die Politik, muss die Mieten deckeln. Das ist ein Kreis.
Nein, Notenbankpolitik und Sozialismus in Berlin sind zwei verschiedene Dinge. Ja?
Notenbankpolitik treibt die Mieten bzw. die Immobilienpreise und dann hast du auch die Mietpreise getrieben. Das hängt miteinander zusammen.
Nein, aber die Mietpreise werden noch nicht von den Immobilienpreisen getrieben. Die
natürlich.
Werden einfach von der Nachfrage von Mietern getrieben.
Die werden auch von den Immobilienpreisen getrieben.
Wenn die Immobilienpreise hier ausgeufert werden und es eine totale Bubble am Immobilienmarkt gäbe und die viel Leerstand gäbe, dann würden die einfach nicht mehr vermietet, dann würden die Preise auch sinken, ja, sozusagen. Gut. Man kann ja auch sagen, steigende Preise sorgen überhaupt dafür, dass überhaupt noch was gebaut wird in Berlin, ja.
Aber das
die
musst
Aussicht
du auch wieder durch höhere Mieten
Preis.
Holen, sonst funktioniert es nicht teilweise. Es funktioniert nur so, eine Rendite ist einfach, du zahlst einen bestimmten Preis und fragst dich, wie lange muss der Mieter Miete zahlen, dass du den Preis wieder raus
genau.
hast. Du
ja,
kannst es genauso
ja, ja.
im Wohnungsmarkt bewerten, wie den Aktienmarkt bewerten.
Ja, aber die Mieten steigen deswegen, weil es eine Nachfrage gibt, ja, weil das sozusagen Nachfrage höher ist als das Angebot und wenn diese Nachfrage nicht mehr da wäre, dann können die Immobilienpreise dann würden die auch nicht so durch die Decke gehen, sondern die gehen nachfrageorientiert durch die Decke und nicht nur, weil es billiges Geld gibt, ja.
Aber auch dadurch. Gut, auch da wären wir uns nicht einig.
So.
Gut. Ja,
Defner. Das war unsere 56. Ausgabe. Wir sagen genau. Gerne, wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes und
unbedingt,
Co. Ja, das ist ja demnächst Apple Podcast dann heißt. Ja.
Und dann hoffentlich,
bei Spotify.
Hoffentlich sind wir dann einfacher mal zu finden.
Ja, das wäre gut. Ja? Ja, man muss nicht immer sagen, der lila Button, sondern ja.
Nein, auch wenn du dann da bist, dass du dann auch mal siehst, nehmen Sie diesen wunderbaren Podcast, Defner und Schäpitz. Normalerweise, wenn du da drauf gehst, siehst du irgendwelche freakigen Podcasts und fragst dich so, what?
Aber das wir arbeiten uns so mit unserer Mund-zu-Mund-Propaganda und ja, stetig
redlich,
werden es
sich
mehr.
Das
ja. Also von daher freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja? Gerne
auch so
in der
Lehrer,
Schulklasse.
Wie vorhin,
ja.
Genau.
Lehrer ist Wahnsinn, ein Multiplikator. Ja. Ja? Gerne unbedingt. Immer genommen. Ja? Aber auch so im Freundeskreis und ja, wir haben jetzt auch wieder einen neuen Hörer dazu gewonnen.
Haben wir?
Adrian. Adrian hört heute rein, ja.
Hört er heute rein? Okay. Der ist ja auch genannt.
Und der ist ja auch Geschäftsmann, ja, genau.
Mit Tonschuh, ja, prima.
Wir nennen all unsere Podcast-Hörer persönlich. Wollen wir einmal lesen einmal das Telefonbuch vor und sagen, hallo, kommt alle Podcasts.
Ja, ich glaube, wir müssen ja mal zum Ende kommen.
Wir kommen zum Ende. Wir müssen nicht überreizen hier das Blatt, nein.
Ja.
Also, wir freuen uns über Feedback, über Bewertungen.
Wirtschaftspodcast@welt.de kann man uns auch schreiben.
Aha. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da mit einer frischen Ausgabe.
Ja.
Demnächst auch mit Jessica Schwarzer als Gast. Ja. Schon mal ein bisschen die Frauen anfüttern. Ja. Nein. Aber demnächst auch mal eine frauenspezifische Ausgabe. Ja. So, wir bleiben wie immer. Wir sagen vor allem erstmal Tschüss und ciao. Und dann bleiben wir Bulle
und Bär,
Defner
und Schäpitz.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis: 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.